Ursula Segezi praktiziert seit über 30 Jahren eine Naturspiritualität, die an die indigenen Traditionen Mitteleuropas anknüpft, also an die Zeiten vor dem Christentum. Sie feiert Rituale zu Wendepunkten der Jahreszeiten und nutzt Rituale auch, um mit den Ahnen in Kontakt zu treten, zum Beispiel, wenn sie vor einer wichtigen Entscheidung steht. Wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, dann bleibt jetzt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Liebe Ursula, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank. Wir nehmen heute zum ersten Mal remote auf. Das ist also auch eine kleine Premiere für mich zumindest. Und mal schauen, wie das so ist, mit dir zu sprechen, wenn wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, wie ich das sonst immer mache. Auf deiner Webseite bezeichnest du deine Spiritualität als Naturmystik. Was genau verstehst du darunter?
Die Naturmystik ist ein Begriff, den es noch gar nicht so richtig gibt. Also mein Mann und ich, die das Umweltinstitut leiten, haben den lange gerungen, ob wir den verwenden oder nicht. Weil unter Mystik verstehen viele sowas wie Abgehobenes, eine abgehobene Spiritualität, und unter Natur verstehen viele die materielle Dimension von Wirklichkeit. Und beides stimmt nicht ganz, aber zusammen stimmt. Also, dass wir Natur verstehen, und da reden wir später sicher nochmal ausführlicher darüber, als einen beseelten, lebendigen Raum und darin spirituell verankert sein. Man könnte auch sagen, Naturspiritualität. Das ist nicht eine Naturreligion, das ging schon zu weit, weil das kein Glaubenssystem ist, sondern eine Erfahrung, Evidenzerfahrung in der Natur der Zugehörigkeit und der offenen, weiten spirituellen Räume, die dann eine Praxis haben, sich immer wieder zu verbinden mit Zyklen und dem Raum des Natürlichen.
Und wie sieht es konkret aus für dich? Also wie verbindest du dich dann immer wieder mit der Natur?
Also mit der Natur eben, mit der konkreten Natur. Und das könnten wir jetzt gleich tun, weil die Frage ist immer, aus welchem Raum sprechen wir heraus? Und wenn wir über Religion sprechen, das habe ich gelernt, ich bin ja Religionswissenschaftlerin und meine Abschlussarbeit war über Rita Gruss, die ist buddhistische Feministin. Und sie hat methodologisch gesagt, man kann eigentlich nicht über Religionen sprechen, wenn man selber nicht eine hat. Also man kann eigentlich nicht außerhalb sehen. Und deswegen würde ich einladen, dass wir aus diesem Raum, in dem ich zu Hause bin, spirituell sprechen. Und das heißt, jetzt, da wir diese Aufnahme machen, sitzen wir zwar an unterschiedlichen Orten, aber wir sitzen in einer Landschaft und die zuhören auch. Und jetzt gerade ist Winter, ist die Landschaft in einem Wintergewand. Und wir sind kurz vor Mittwinter und es wird dunkel. Und dieses Ausatmen, mit dem zum Beispiel verbinde ich mich jetzt. Und das Interview ist jetzt eines, das im Ausatmen stattfindet, der Jahreszeit. Und die andere Dimension ist, dass ich mich verbinde und verorte und uns jetzt in unser Gespräch mit den Richtungen, die Qualitäten haben, zum Beispiel der Osten des Sonnenaufgangs, also die Neugierde jetzt für unser Gespräch, oder der Süden, wo die Sonne hochsteht und alles ans Licht kommt und die Dinge sichtbar werden für Bewusstheit, dass wir Bewusstheit einladen in unser Gespräch, oder im Westen, wo die Sonne untergeht, dass wir so offen sind, dass wir auch immer zuhören und im Zuhören verlernen, was wir schon wissen. Also diese Art von Offenheit miteinander haben. Und im Norden ist die Qualität des Polarsterns und der Nacht. Ja, dass es eigentlich ein größeres Geheimnis ist. Und deswegen kann man über Spiritualität nur stottern und nicht sprechen eigentlich. Also freue ich mich auf ein stotterndes Gespräch in dieser Verankerung.
Ja. Also das ist ja auch in der Mystik ja immer wieder Thema, was man da eigentlich ausdrücken kann in den Erfahrungen. Und viele Mystikerinnen und Mystiker haben es dann eben mit Lyrik, mit poetischen, sprachlichen Bildern versucht.
Genau. Poesie und Märchen und Lieder sind der Ausdruck davon.
Gibt es denn für dich zum Beispiel, wenn du jetzt schon sagst Märchen, gibt es für dich Märchen, die ganz wichtig sind zum Beispiel?
Naja, ein Teil meiner Forschung ist Märchen- und Mythenforschung, und zwar in Mitteleuropa, das ist mein Fachgebiet. Und es gibt nicht ein Märchen, sondern es gibt unsere Märchensammlung. Da gehören die Grimms dazu, aber noch viele Sagen, Lokalsagen auch.
Ja.
Und die zu erforschen, was sie eigentlich sprechen über den Naturbezug, das ist eine Hauptbeschäftigung von mir. Also diesen alten Naturbezug wiederherzustellen. Ich kann ein Beispiel nennen. Zum Beispiel in den Geschichten rund um die Frau Holle, da gibt's viele Geschichten, nicht nur unsere Hausmärchen. Da zieht sie zu der Jahreszeit, in der wir jetzt sind, über die Lande und schaut, dass es den Menschen gut geht, und sie tut das vor allem im Nebel. Das finde ich ein schönes Bild. Damit habe ich mich mit dem Nebel angefreundet. Wenn ich mir vorstelle, ja, die alten Geschichten erzählen, dass da die Lebenskraft, was die Holle ist, das Bewusstsein der Erde umherzieht und guckt, ob es den Wesen gut geht, die jetzt ausatmen.
Mhm. Und um vielleicht nochmal auf den Raum zurückzukommen, Nebel setzt ja auch immer voraus, dass es irgendwie eine Landschaft oder einen Raum gibt, in dem dieser Nebel sein kann.
Genau, also das sind die landschaftsbezogenen Geschichten, die immer eigentlich die Landschaft und die Phänomenologie in der Landschaft und das Erleben der Menschen sind drin und das Eingebettetsein darin in anthropomorphen Geschichten erzählen, also menschenähnlichen Geschichten, und dann ist das eben die Frau Holle oder die Alte oder die Winteralte, die umherzieht, oder Percht im Alpenraum. Genau, und in Gegenden, wo es keinen starken Nebel hat, oder in den Berghöhen, da werden dann andere Geschichten erzählt, um das Gleiche auszudrücken.
Mhm. Und hat in deiner gelebten Spiritualität sowas Platz wie Sagen, Mythen, Märchen? Und falls ja, wie?
Also das eine sind die Geschichten neu zu erzählen. Ich erzähle sie viel neu, um diesen Naturbezug zu verstehen, aber dann eben zu erleben. Und erlebbar gemacht werden sie in den Ritualen. Also ich feiere seit 30 Jahren Jahreszeitenrituale. Das heißt, zu den 8 Jahreszeiten, Wendepunkten, sehen wir draußen, morgen gehen wir wieder raus, ist Mittwinter mit unserer Gruppe. Und den Kindern ziehen wir dann los, so gehen in den Wald. Und da verwenden wir die Jahreszeitenbewegung, also es wird ganz dunkel, ist die längste Nacht und dann kommt das Licht. Aber wir nehmen auch Stücke von diesen Geschichten und spielen sie. Das ist eine Spezialität. Also wir verkörpern dann zum Beispiel diese alte Gestalt, jemand von uns, und zieht umher und guckt, ob es allen gut geht. Und das hat was Kindliches, Schönes, deswegen sind die Kinder auch immer voll dabei. Aber es rührt in uns etwas an, was ganz ernst ist, nämlich direkt angesprochen zu werden von dieser Lebenskraft, die jetzt gerade in der Landschaft umhergeht, und uns darin einzubetten. Das ist ein Teil, eine Form, wie wir diese Mythen verlebendigen. Und das war auch Teil der Mythenforschung, sie immer selber zu spielen, um zu merken, das widerspricht eigentlich, oder das ist der Sinngehalt wohl dahinter, hinter den Geschichten.
Also das heißt konkret, ihr spielt die wie in so einem Theaterstück nach.
Genau,
dann
man
morgen.
Kann das Naturtheater nennen, oder mythodramatische Ritualgestaltung ist das, was ich dann auch unterrichte. Ich bin ja auch Ausbildnerin darin. Genau, dass wir in die Mythen hineinschlüpfen und sie verkörpern. Und dann das, was in der Natur geschieht, und damit, wir sind ja Teil davon, in uns Menschen wirklich innen zu spüren. Also es ist keine Spiritualität, die von außen ein Gesetz erlernt oder moralische Regeln, sondern die immer aus dem Innenerleben heraus die Wahrhaftigkeit und Wahrheit des Eingebetteteins fühlt.
Mhm. Da fällt mir spontan auch ein Körper. Also das ist ja auch eine Form der Verkörperung, wenn ich sowas spiele. Und du hast eben gesagt, Stimme ist auch was, womit du dich verbindest, und Stimme ist ja nur auch wieder was Körperliches. Also ich gehe davon aus, dass Körper und Körperlichkeit in deiner Form von Spiritualität eine ganz große Rolle spielt, oder?
Es ist wie der Anker. Also Natur, in meinem Bild, Naturmystik kann nicht ohne Körper gehen. Das ist wie der Anker, unser Dasein. Aber es bleibt natürlich nicht dabei stehen, dass wir es nur spielen, sondern es geht ins Gefühl, und es geht halt dann in diese Öffnung, in diese geistige Öffnung. Das ist der Teil der Mystik, dass ich mich so weit hineinlasse in die Bilder oder in die Landschaftserfahrung oder in die Jahreszeitenerfahrung, in die Bewegung, dass ich tatsächlich mein Ego, mein Menschliches, meine Beschäftigung mit dem Alltag so weit auch zurückstellen kann, mit einer Bitte durchaus am Anfang, aber dann vergesse ich auch noch die Bitte, dass ein offener Raum entsteht, wo ich tatsächlich Hinweise und Bilder, zum Beispiel jetzt zum Jahresende für das neue Jahr werden wir erbeten, morgen. Also, dass ich in einen sehr, sehr offenen Bewusstseinszustand komme, der aber eben nicht getrennt ist vom Körper, sondern durch das körperliche Inmittensein, ist immer so ein Begriff, den ich gerne verwende, sich eben eine geistige Öffnung ermöglicht. Und das sind die alten Bräuche, zum Beispiel zu dieser Jahreszeit, in der wir gerade sind, dass man sich den Ahnen öffnet, die vor uns waren oder die noch kommen, ist ja in einem zyklischen Weltbild das Gleiche, und Ahnungen hat. Also die Bräuche des Orakels, die vor allem jetzt in den Rauhnächten, die kommenden 12 dunklen Nächten, die das Ganze eine alte Tradition. Also da gibt es einen geistigen Raum hinter aller Wirklichkeit, zu dem wir uns dann öffnen. Also es ist so durchgehend durch alle Dimensionen des Seins, aber verankert im Körper.
Das mit den Rauhnächten interessiert mich total. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich habe nie so ganz verstanden, was es damit eigentlich auf sich hat. Kannst du mir das vielleicht einfach kurz erklären?
Du musst dir das so vorstellen, du hast ja die Jahreszeiten, da wechselt eine Qualität die andere ab, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und die haben die Übergänge und dann die Mitten. Also jetzt haben wir Mittwinter, also jetzt sind wir nicht am Anfang vom Winter, so wie wir das in unserer Gesellschaft heute haben, sondern ursprünglich war das Mittwinter, die Mitte. Also der Winter fängt am 1. November an und geht zum 1.2. Und dieser Winter ist wie eine Schale. Also das ist ja so in der Natur, wo die Energie und alles reingeht und in die Erde geht und da schlummert und dann gewandelt wird und dann keimt und wiederkommt. Und jetzt sind wir am tiefsten Punkt dieser Schale und immer in allen 8 Übergängen hat man das nicht gefeiert, 1. November, dann ist Herbst und dann zack, Winter, sondern diese Übergänge sind auch in der Natur und in uns Menschen, menschliche Übergänge sind immer so 2 Wochen, 12 Tage. Das haben wir noch an mancher Stelle 1. August und dann Maria Himmelfahrt hat das Christentum gemacht, dann am 15. August. Also immer 15 Tage danach, 14, 12 bis 14, ist nochmal ein Fest sozusagen. Und im Mittwinter sind das die Rauhnächte. Das heißt, Mittwinter ist am 21., dann so 24., so 25. Fängt man an zu zählen und dann hat von dort 12 Nächte oder 12 Tage bis zum 6. Januar. Und da sagt man, da ist das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht. Man sagt im Mittwinter auch, das ist zwischen den Jahren.
Ja, genau.
Und das ist dieses sich hineinfallen lassen in diesen Übergang, der dann eben nicht nur ein Punkt ist, sondern eben ein Raum. Das ist der Zauber. Ich bin immer ganz begeisterte Rauhnachtsfeierin. Der Raunen, also Rauhnacht, kommt von Raunen, die Ahnen eben, die Geistwesen. Und wenn ich sie mir nicht böse vorstelle, sondern als alles, was vorangegangen ist und alles, was kommt, kriege ich Zugang zu diesem Orakelraum eben, zu dem Visionsraum auch. Die werden auch Mutternächte genannt, weil wir in diesem Mutterschoß sind. Also es hat auch was... eben ganz sich zurückzuziehen von dem Äußeren und ganz hineinzugehen in den inneren Raum, den dunklen eben. Es gibt Arbeitsverbote in den Bräuchen, also man sollte nicht arbeiten und so weiter. Also diese Einkehr, das ist im Jahresverlauf sind das die 12 Tage, diese Rauhnächte. Und man in der Tradition schreibt man dann die Träume auf und deutet sie die 1. Nacht für den Januar, 2. Nacht im Februar. Also man guckt so, was das Jahr so sein wird. Also solche Geschichten ranken sich um diese Rauhnächte. Und
ja.
Es kann schon sein, dass dann da was auftaucht. Also ich habe einmal geträumt, das war die 8. Nacht, dass ich einen Mann sehe, der so in einer bestimmten Gangart daherkommt. Und es war dann im nächsten Jahr, habe ich David getroffen, im August. Also es kann schon was heißen. Man weiß, wenn man träumt, weiß man nie, was das heißt. Aber ich lese dann immer rückwärts, was habe ich denn geträumt, wenn ich den Traum erwischt habe und kann dann halt in der Wirklichkeit, die sich dann manifestiert in diesem Jahr, und das ist Naturmystik, ist, du hast diese geistige Wirklichkeit und diese geistige Ordnung hinter den Dingen und das manifestiert sich dann und du kannst das, was sich manifestiert, in Beziehung setzen zu dem Geistigen und dadurch mehr Sinn empfinden oder mehr Deutung und dann am Ende mehr Handlungsspielraum. Also da ist diese Art von Naturspiritualität ist die Kommunikation auch zwischen diesen Dimensionen von Wirklichkeit.
Wenn du sagst, dass du in den Rauhnächten auch so Träume hast oder dass du da auch so Bilder empfangen kannst. Wo kommen die denn her? Du hast eben gesagt von den Ahnen.
Na, mit den Ahnen, das ist wie eine Dimension des Geistigen. Die Ahnen, also die vorangegangen sind, aber eben auch die zukünftigen im zyklischen Weltbild oder naturzyklischen. Also tatsächlich die vor uns da waren, dieser Raum. Aber es ist natürlich auch ein geistiger Raum, wo Botschaften oder Visionen kommen können, die bebildern sich dann so, dass du sie verstehen kannst, oder kommen wie von Gestalten, also auch wieder menschlichen Wesen, aber da mache ich mir nicht so viel draus, in welcher Gestalt sie erscheinen, sonst geht dann um die Botschaftsqualität. Manchmal ist es auch nur ein Hören oder ein Bild in der Form von einem Muster. Und das ist halt die Vorstellung, dass was wir als Natur bezeichnen, nicht nur das Blatt ist oder der Stein in seiner manifesten Gestalt, sondern dass alles dahin ist ja die Quantenphysik am Ende auch gekommen, im geistigen Raum des Potenzials schwingt und daraus hervorgeht und manifest wird durch Verdichtung. Also ich sehe die Natur als verdichteter Geist, geronnener Geist, hat Hans-Peter Dürr gesagt. Materie ist geronnener Geist und sich dahin auch wieder auflöst und dass es keine Trennung gibt. Und das ist das Kennzeichen von Naturmystik, also nicht einer christlichen Naturmystik, sondern dieser Art von Naturmystik, die eher was Indigenes hat, wenn man so will. Indigene Kulturen haben so eine Art von Spiritualität, wo die Welten, die Dimensionen nicht getrennt sind, sondern verschiedene Dichtestufen der Wirklichkeit und ineinander schwingen und ineinander sich hervorbringen und wieder eingehen. Und diesen Raum, den wir dann geistige Wirklichkeit nennen oder feinstoffliche Dimension, das meine ich dann mit Ahnen, Ahnenraum. Also da gibt es so verschiedene Abteilungen.
Ich muss so ganz naiv fragen, heißt es denn dann, die Ahnen sind sozusagen nicht komplett weg, sondern die sind einfach in einem bestimmten Raum und wir können, wenn es gut läuft, irgendwie Zugang zu diesem Raum bekommen?
Ja, könnte man so sagen, ja. Könnte man so sagen, in einem linearen Weltbild wirst du geboren und dann stirbst du und dann ist es wieder weg. In einem zyklischen Weltbild hast du, und dafür steht dann der Winter, als besonderer Zugang, aber es ist natürlich das ganze Jahr über, weil es ist ja Teil der Wirklichkeit, hast du einen besonderen Zugang durch die Einkehr, also wenn du still wirst und nicht im Geschenke-Chaos versinkst, besonderen Zugang zu diesem Raum feinstofflicher Wirklichkeit. Und die Ahnen, man kann sich das auch vorstellen, wie man es nennt, das dann Erinnerung oder so, aber es ist nicht für mich etwas, was dann eben abgeschlossen ist, eine Erinnerung, sondern schon ein Kommunikationsraum, ein Raum von Kommunikation. So.
Also ich vermute jetzt, es geht ja nicht darum, dass die Ahnen in der Form von körperlichem oder vielleicht auch Einzelbewusstseinsgestalt weiterleben, oder?
Nein, körperlich schon gar nicht. Nein, das ist eben die nicht körperliche Dimension. Und dann gibt's jetzt kommt drauf an, wie wir sprechen und wie wir uns das vorstellen. Aber was näher liegt, also gerade verstorben ist zum Beispiel. Da ist es, hat's noch was von diesem Einzelkommunikation und was weiter zurückliegt, wird kollektiv. Genau. Und so hat man sich das vorgestellt. Also mir kommt jetzt das von einer anderen Kultur in Sinn, die so unterwegs ist, dem Mosu in China. Wenn da jemand stirbt, müssen die Schwangeren weg, also die fruchtbaren Frauen wegrennen, damit die Seele nicht sofort wieder inkarniert, sondern erstmal eingeht in den kollektiven Raum und dann wiederkommt. Also das sind unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit dem umgehen kann. Aber halt wie eine Informationszone, die nicht individualisiert ist und individualisiert bleibt als Seele, das wäre eine christliche Seelenvorstellung eher, sondern als Informationsfeld, man kann auch morphisches Feld nennen, was Informationen bereitstellt und das dann, je weiter es geht, verschwindet in diesen Kollektiven und von da aus in einem noch weiteren Raum, der am Ende nur noch Stille ist oder Leere.
Wäre das denn dann sowas wie so ein, wenn du sagst, so ein kollektiver Raum, wie so eine Art kollektives Bewusstsein, was irgendwie, an dem wir vielleicht teilhaben und in das wir wieder eingehen oder sowas?
Ja, und die Schwierigkeit ist, das nicht jetzt wirklich getrennt zu denken von der manifesten Wirklichkeit. Aber ja, ich glaube an diese kollektiven Felder, das sind dann auch solche Phänomene wie Déjà-vu-Erfahrungen oder transgenerationale Trauma-Felder. Kann man sich jetzt verschiedenartig beschäftigen damit. Aber ja, Bewusstseinsfelder, die einwirken, die mitwirken, die Manifestation, in der wir sind, mitbewegen. Sagen wir es mal neutral.
Von Carl Gustav Jung gibt es den Begriff des kollektiven Unbewussten. Hat das da irgendwas damit zu tun?
Ja, als eine Abteilung, wenn es unbewusst ist. Es gibt auch das kollektive Bewusste, genau. Ja, das halt kollektive Bilder und da kommen diese Märchenbilder wieder mit hinein als Bildsprache. Mhm. Aber dass ich Zugang habe zu kollektiven Feldern meiner Kultur, von anderen Kulturen, der Menschheit, also Erfahrungen und auch Traumata, beides.
Ja, und wenn wir jetzt über den positiven Zugang dazu sprechen, also nicht über die Traumata, sondern wenn du Zugang bekommen willst zu dieser Welt und diesen Bildern, dann tust du es hauptsächlich über Rituale. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also das ist schon der rituelle Raum. Rituale in der religionswissenschaftlichen Definition sind immer, dass du dich einlässt auf diesen offenen Raum, wo dein Ich auch zurücktritt und du kommunizierst, wie immer du das benennst, mit diesem größeren, dem mehr als menschlichen, geistigen Raum und bei uns auch mitmenschlichen Raum. Um dann wieder zurückzukehren in den Alltag, also so ein Öffnungsraum. Und wir in der Naturspiritualität gehen natürlich dafür auch in die Natur, also draußen oder sind halt nach draußen, sagen wir es besser so, weil wir sind ja auch Natur. Zum Beispiel war die Frage, ob ich hatte zwei Kinder schon und dann eine neue Beziehung mit David, ob ich nochmal mich öffne fürs Kinderkriegen und habe war dann draußen und habe in ritueller Form gebeten, ob irgendwer, das wäre dann das zukünftige Wesen, kommen will und mit mir spricht. Und dann spielt sich das in mir ab und gleichzeitig hatte das was von dem, was ich wahrgenommen habe, von dem Wesen, was dann am Ende tatsächlich einer der Söhne geworden ist, der ältere von den beiden jetzt. Ich habe zwei dann noch bekommen. Und die Kommunikation war sehr bedeutungsvoll für mich. Jetzt kann man sagen, das habe ich mir alles eingebildet, ist mir aber egal, weil diese Einbebilderung, ich muss nur gucken, bin ich entspannt und überrascht über das, was kommt, oder bin ich angespannt und will was und reproduziere eigentlich meine eigenen Gedanken. Diese Unterscheidung muss ich können, die kann man aber lernen, zwischen Illusion und Vision. Und dann ist es Einbebilderung, genau. Also, das sind schon, das ist jetzt wieder ein konkretes Beispiel, aber damit man sich das vorstellen kann, das ist sehr alltagsrelevant. Also das leitet meinen und unseren Alltag, diese Kommunikation über die Rituale. Und wenn wir morgen rausgehen und uns öffnen, wird es interessant sein, was kommt. Und dann werden wir uns da hineinleben und immer wieder auf diese Bilder, die jetzt morgen kommen, zurückgreifen, so ahnend zurückgreifen. Manchmal sind sie Ahnungen und manchmal sind sie brettelbreit.
Darf ich mal nochmal fragen, also wenn du sagst, du hast dich verbunden mit was Zukünftigem und das war, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Stimme deines damals noch nicht geborenen Sohnes, wie hast du dich, was für eine Form von Ritual war denn das damals?
Das war jetzt konkret was ich alleine gemacht habe. Also es gibt unsere Gemeinschaftsrituale, da haben wir unsere Gruppe oder Menschen Ausbildung, die Ausbildungsgruppen. Oder die Visionssuche als Spezialformat, wo man länger draußen ist. Aber das war jetzt das nennen wir der Naturgang, dass ich das rituell mich einstimme. Ich baue dann tatsächlich eine Schwelle. Es ist alles sehr physisch. Also ich lasse meinen Körper wissen, jetzt gehe ich in diesen Raum und lasse den Alltag auch zurück. Ich habe eine Frage Und dann streune ich herum und habe dann Platz gefunden und bin in Kontakt gegangen mit den Naturwesen an diesem Platz. War ein Baum, der so eingeladen hat zum Draufsitzen. Und dann habe ich einen Platz eingerichtet für mich und einen Platz für wer auch immer kommt. Und dann saß ich da drauf und dann war das ein inneres Gespräch. Aber es ist anders. Ich kann das auch zu Hause im Raum machen. Also das ist jetzt nie ein Problem, weil wir sind ja in der geistigen Dimension. Aber draußen ist mein Körper involviert und an einer bestimmten Stelle ist ein Vogel vorbeigeflogen und hat auf eine bestimmte Weise gesungen. Also das hat mein Körper wieder was gemacht im Resonanzfeld von mir. Also das ist halt draußen, können alle mitsprechen zu dieser Frage. Und es ist nicht nur was Inneres und dadurch ist es ein einfacher, für mich zumindest, von zwischen Illusion und Vision zu unterscheiden und wirklich was wahrzunehmen.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, also die Sache zwischen Illusion und Vision oder diese Unterscheidung. Was ich mich frage ist, in so einer naturspirituellen Orientierung wird ja Natur im Grunde als das Höchste, als das Nonplusultra gesetzt. Ich habe ja auch mal Kulturwissenschaften studiert und meinem Verständnis nach ist Natur immer auch die Summe unserer Projektionen und Konzepte von Natur, weil wir in einer Kultur, in einer Gesellschaft leben. Und das total schwierig ist, innerhalb dieser Kultur, dieser Gesellschaft, dieser Sprache auch was auf was zuzugreifen, was außerhalb liegt. Und wie vermeidest du, dass du, sagen wir mal, in so Projektionen von Natur stecken bleibst. Zum Beispiel irgendwie Natur ist irgendwie immer gut oder Natur ist irgendwie so und so. Das zieht sich ja durch unsere ganze Geschichte irgendwie durch, diese Projektion, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall durch die jüngere Kulturgeschichte. Genau. Und wie gehst du damit um, da vielleicht nicht in so Naturillusionen stecken zu bleiben?
Also das ist ein total wesentlicher und wichtiger Punkt, diese Kulturbrille, die wir haben, mit zu reflektieren. Also mein Mann hat ja auch Kulturwissenschaft studiert und er erzählt immer, erste Lektion, Professor an der Wandtafel, hat geschrieben Kultur, Natur, Strich dazwischen, gesagt, wir beschäftigen uns mit Kultur. Also wir leben in der jüngeren Geschichte in der Trennung und der Definition von Trennung zwischen Kultur und Natur und damit eben auch eine Entfremdung von einem wirklichen Naturverständnis und da kommen dann die Projektionen zustande, dass wir also unsere Kultur, die trennt, die Werte, den Gut und Böse zum Beispiel, die Natur betrachten und diese Brille zu durchschauen, also ich gucke gar nicht auf die Natur, sondern auf die Kultur und die Brille, um dann frei zu werden, wirklich zu sehen, gibt's in der Natur Gut und Böse? Ich habe es noch nicht gefunden. Also das ist so, mich zu entledigen von Konzepten, die Kultur macht, vor allem die herrschaftliche Brille der Trennung und das lineare Weltbild kommt uns manchmal in die Quere. Also mich da zu entledigen und immer wieder neu zu schauen und zu fühlen, das ist die eine Sache und die, also herrschaftskritisch mich zu betätigen. Und das zweite ist, in andere Kulturen zu schauen, die diese Art von Naturspiritualität so gut sie können noch leben, sind vor allem indigene Kulturen, um zu gucken, was erzählen die, welche Geschichten haben die, welche Wahrnehmungen haben die, was berichten die, wie machen die Rituale. Also um auch meine kulturelle Brille zu reflektieren oder rauszukriegen, wie sie mich prägt.
Aber das heißt, da bist du relativ optimistisch, dass du aus dieser Brille rauskommen kannst.
Was ist das Optimismus?
Ein tägliches,
stetiges Bemühen. Dass man aus der Brille rauskommt, ja, gibt zwei Möglichkeiten. Du guckst in andere Kulturen und du guckst in deine eigene Geschichte, die so tief zurück, wo diese kulturelle Brille noch nicht aufgesetzt war. Das sind die zwei Quellen. Also da kommt wieder meine Mythenforschung ins Spiel und die quasi Archäologie und also in die Geschichte zu gehen, die eigene plus Ethnologie, das war mein Nebenfach, andere Kulturen anzuschauen. Und so kriegst du die Eigenheiten einer kulturellen Brille zu Gesicht. Wenn du innerhalb der Kultur bleibst und nur da guckst, kriegst du das nicht zu Gesicht. Das stimmt. Also insofern ist es nicht Optimismus, sondern Fachgebiet. Das immer wieder zu hinterfragen. Genau.
Okay. Und sozusagen in so einer Art Zwischenraum zu sein, auch zwischen Kulturen nach Möglichkeit und dann von der einen Seite auf die andere Seite zu gucken und von der anderen Seite dann auch wieder zurück?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Welche Seiten du meinst?
Von der eigenen Kultur in die andere Kultur reinzugucken sozusagen und dann zu versuchen, aus der Perspektive der anderen Kultur wieder auf die eigene zu gucken. So stelle ich mir das als Nicht-Ethnologe immer ungefähr vor.
Ja, genau. Also mich versuchen einzufühlen. Und das ist ein Gefühl und ein Körpergefühl, wie das wohl ist, wenn ich nicht in einem Konzept von Trennung von Natur lebe zum Beispiel. Das ist nicht einfach. Das geht auch nur gemeinsam, das immer wieder Räume zu eröffnen, wo wir das experimentieren und gucken, diese Wirklichkeit nicht für gegeben anzunehmen. Und auf was kommen wir da? Genau, also das ist ein Dialog, genau, mit anderen Kulturen und mit der eigenen Geschichte und dann dem eigenen Erleben.
Vielleicht können wir da mal noch auf das Menschenbild gucken, was da mit einhergeht. Ich habe, wenn ich deine Webseite lese, das Gefühl, da steckt auch ein sehr positives Menschenbild eigentlich dahinter, oder?
Ja, ich bin begeistert. Man überrascht dann die Menschen, wenn man schwärmt von den Menschen. Ich finde unsere Gattung sehr, sehr, sehr cool. Ich kann schon was abgewinnen, Mensch zu sein. Und es ist ein Riesenprozess gewesen, weil natürlich führen wir uns auf unserem Planeten nicht wahnsinnig charmant auf, um es gelinde zu sagen.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja.
Wir sollten aber nicht verwechseln, das, was wir erschaffen haben und die Systeme, die wir erschaffen haben, mit unserer Natur. Und wenn ich darauf gucke, dann sind wir primär einfach Säugetiere und haben Begabungen, die wir teilen mit den Säugetierverwandten. Nämlich wir gebären und dann müssen wir die gleich rannehmen und wärmen. Säugetiere müssen ihre Wärme halten und sorgen dadurch, dass wir die an unseren Körper nehmen und wärmen. Also Fürsorge ist den Säugetieren innewohnend. Und das erzählen alle indigenen Kulturen, dass die Aufgabe der Menschen ist, Fürsorge zu betreiben für sich und die Gattung, aber eben auch für das große Ganze. Und da haben wir halt ziemlich coole Werkzeuge. Wir haben die Hände und wir haben einen Geist und ein Hirn, was erfassen und denken kann und abstrahieren. Und mit dem haben wir keine Sonderstellung, sondern eine Besonderheit, die wir nutzen können, um sie einzusetzen, dass wir Lebensräume für uns und für alle Mitwesen lebendig und noch lebendiger machen können. Das ist Teil unserer Aufgabe. Und wenn ich das sehe und dass wir da natürlicherweise eingebettet sind mit dieser Aufgabe, dann kann ich sehen, dass wir hohe Fähigkeiten haben und es auch gezeigt haben und verschiedene Kulturen auch so leben. Und wir haben auch die Fähigkeit, das überhaupt nicht zu leben und uns davon abzuwenden. Und das ist dann der hässliche Teil. Insofern bin ich begeistert von uns Menschen und wir bin auch sehr kritisch. Ich kann schon sehr benennen, was nicht gut läuft, was nicht stimmig ist, was dieser Aufgabe zuwiderläuft.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht schwer. Also kritisch zu sein ist ja eigentlich immer das Leichtere. Oft das Leichtere. Ich bin da sehr skeptisch.
Ja? Vielleicht dazu, die Naturmystik. Also das Hauptbuch, was wir geschrieben haben, David und ich, lautet ja vom Zauber der Naturmystik und der Dringlichkeit, dem Leben zu dienen. Also Naturmystik ist für mich ein politisches Statement, jetzt nicht ein parteipolitisches, aber schon ein Aufruf dieser Aufgabe, inmitten von Leben gerecht zu werden und das wirklich zu leben und daher alles zu tun und zu reflektieren, was uns davon abhält. Und wir glauben, oder unsere Erfahrung ist es, dass die Selbstmoral oder Wissen, wir wissen ja, was falsch läuft und was wir falsch, also auch wo wir zerstörerisch wirken als Menschen auf diesem Planeten. Das Wissen und die Moral reichen nicht. Das ist ja interessant. Also was es braucht, ist eigentlich ein Innengefühl von inmitten sein, dazugehören und Teil sein davon. Und da sind wir wieder bei diesem positiven Bild. Es ist wie ein politischer Akt, diese Art positives Bild zu haben, was aber nicht romantisiert, sondern uns extrem in die Verantwortung stellt, das auch einzulösen und aufzuhören, zuwiderzuhandeln, dem Leben zuwiderzuhandeln.
Und die Bedingungen zu schaffen, dass diese positiven Eigenschaften auch zum Tragen kommen können,
genau,
richtig?
Genau. Und da braucht es eigentlich manchmal gar nicht viel. Ja. Es braucht aber halt gelebte Verbindung in der Natur und schon auch, da gehört das Draußensein und mit sein und mit den Jahreszeiten sein mit dazu.
Ich habe noch ein Zitat, das geistert mir immer im Kopf rum. Ich habe das vor ein paar Jahren gelesen und das ist von Helmut Plessner, dem Philosophen. Und der hat sinngemäß gesagt, der Mensch ist von Natur aus künstlich. Ich fand das toll, mir hat das sofort eingeleuchtet. Da würdest du aber nicht zustimmen, oder?
Ja, es kommt jetzt darauf an, was er mit künstlich gemeint hat.
Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch eine gute Gegenfrage.
Ja, weil er kann, der Mensch kann ja erschaffen. Jetzt kann ich sagen, ist es eher künstlerisch? Ist es Ausdruck der Lebendigkeit, weil wir eben viel manifestieren können mit Geist und Händen? Oder ist es eben Kunst als Abtrennung von Natur? Und dann würde ich natürlich nicht einstimmen, dass es von Natur aus eine Abtrennung gibt. Das ist genau das, was ich nicht lebe.
Mhm. Vielleicht gucken wir uns mal die Bedingungen noch an, die wichtig sind, um positive menschliche Eigenschaften zum Tragen zu bringen. Du bist ja auch so im Bereich Organisationsentwicklung unterwegs. Das heißt, ich vermute, dir geht es dann auch darum, in Organisationen, wo Menschen ja naturgemäß zusammen sind, Bedingungen zu schaffen, dass das Gute zum Tragen kommen kann, oder?
Ja, wir nehmen noch das Gute raus, weil ich nicht glaube, dass es Gut und Böse gibt, aber im Sinne, dass das Lebensdienliche zum Tragen kommt, das Stimmige. Also ich nehme lieber den Begriff stimmig, also ist es, weil da kommt die Stimme wieder, mit der haben wir das Gespräch angefangen. Also schwinge ich richtig mit allem oder mache ich diese Harmonie sozusagen? Genau, also die Organisationsentwicklung ist interessant für uns, weil da findet Kultur statt. Also ich kann eine Spiritualität haben, die ich einzelpflege, aber eigentlich ist Religion oder Spiritualität immer gemeinschaftlich, ja. Weil sie formt Kultur. Also das ist die Verbindung zwischen Religion und Kultur. Religion, gelebte Spiritualität formt die Kultur und die Frage ist jetzt wie. Und auch die Abwesenheit von Spiritualität formt Kultur. Die formt dann eine Kultur der Ausbeutung zum Beispiel oder der Nichtfürsorge. Und das jetzt hineinzutragen, also das in Organisationen, das läuft viel darüber, dass wir halt naturzyklisch arbeiten, also Prozesse zyklisch gestalten, Modelle anordnen nach den Richtungen und Qualitäten, wie wir sie eingangs hatten, und auch zum Beispiel Entscheidungen oder wir begleiten gerade eine Organisation in ihrem Purpose-Prozess, also welche Aufgabe hat die Organisation, dass wir dann mit den maßgeblichen Personen auch rausgehen in die Natur und tatsächlich draußen am Fluss stehen oder auf dem Berg oder im Wald und die mehr als menschliche Mitwelt einbeziehen in diese Frage, was haben wir hier zu tun und wozu? Weil dann die Chance größer ist, dass es auch lebensdienlich ist und nicht nur irgendeine Kopfgeburt und eine menschenselbstbezogene Angelegenheit. Also das sind die Mittel und Verfahren. Und wenn wir das machen, dann kommt dieses Menschliche sehr schnell zum Vorschein, also das menschlich Eingebettete, dieses, weil in uns so eine tiefe Sehnsucht eigentlich danach lebt, zugehörig zu sein, selbstverständlich zu sein, einen Platz zu haben, eine Aufgabe zu haben. Wenn wir Räume eröffnen, ist das sehr, sehr schnell da. Und dann darf man nicht verleugnen, kommt schon, je tiefer wir einsteigen und diese Prozesse auf diese naturzyklische Weise gestalten, mit offenen Räumen, wo das Ich zurücktritt und Kontakt ist, ein Gespräch mit der mehr als menschlichen Welt, kommt schon auch eine Phase der Entwöhnung. Also, dass wir halt Sachen und Anschauungen und Handlungsweisen und Beziehungsweisen, die wir gewohnt sind, kritisch wahrnehmen, die Schmerzen oder die Traumata darin wahrnehmen und dann da auch durchgehen müssen. Also Naturmystik ist kein Sonntagsspaziergang. Der hat schon auch die konfrontative Seite, nicht auszuweichen dem, was schiefläuft oder schiefgelaufen ist oder immer noch schiefläuft. Und da durchzugehen, um in den offenen Raum zu kommen, was eigentlich alles möglich ist, angelegt ist und möglich ist. Und wir nennen das viel Forschung. Also wir sagen, wir wissen nie, wie es geht oder was bei rumkommt, schon gar nicht. Wir können nur diese offenen Räume eröffnen und diese Prozesse so gestalten, dass das zum Vorschein kommt.
Mhm. Also auch nicht mit einem Ziel, sondern, naja, wie das in der Organisationsentwicklung ja oft ist, man begleitet Prozesse und geht da nicht rein und sagt, das und das ist das Ziel.
Nein, genau. Es ist nicht eine Organisationsentwicklung, die Transformationsprozess zum Beispiel managt, weil managen und kontrollieren kann ich ihn nur, wenn ich schon hinten raus weiß, was kommt, sondern wir sind schon die Spezialisten innen für offene Räume. Offene Räume in Bezogenheit oder Eingebettetheit, die dann am Ende so viel Kreativität hervorbringen, dass eben Dinge tatsächlich neu entstehen, wie sie bisher noch nicht waren. Also wir begleiten eine Organisation mit ihrem, die machen ein neues Lohnsystem oder sie nennen es eben Vergütung. Was vergütet sich alles, wenn man dort arbeitet? Und wir sind durch so einen Prozess gegangen mit Sammeln und uns Lösen von alten Konzepten und dann rausgegangen, 2 Tage in die Natur. Und jetzt ist die kreative Phase und das ist nicht ganz umstürzlerisch oder ganz neu. Es bleibt auch manches beim Alten, aber es gibt neue Elemente, die werden die Kultur verändern, die Kultur des Miteinanders. Also es öffnet schon sehr viele Möglichkeiten, eben nicht abgehoben, abgehoben spirituell oder abgehoben nur im Geist, was Neues entstehen zu lassen, sondern wirklich verkörpert und miteinander und mit der mehr als menschlichen Welt. Ich bin begeistert, du siehst es, von meiner Art von Spiritualität.
Wenn wir nochmal so über jetzt einzelne Organisationen rausgehen und uns mal so versuchen, die Gesellschaft als Ganzes vorzustellen. Wie würdest du dir denn da so einen Transformationsprozess vorstellen, der vielleicht weggeht davon, die Natur, ob jetzt die menschliche oder die Umweltnatur auszubeuten und kaputt zu machen? Wie könnte denn da aus deiner Sicht so ein Weg aussehen?
Ja, also eben, was wir haben, sind die Landkarten, weil wir haben nicht das Resultat, aber die Landkarten, weil wir die Landkarten eben ablesen aus den Naturgegebenheiten und das kann ich dir am besten erklären an den Jahreszeiten. Also ich meine jetzt damit nicht die physischen, sondern die als Metapher, als Qualität. Und in einem Prozess der Transformation, da hast du was, das ist wie Sommer. Wir haben die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, die hat Prämissen, die hat Vorstellungen, die hat ein Weltbild. Mal unbewertet, hat's einfach, ist die gewohnte Welt. Und dann kommt eine Herbstphase, wo das entgleitet, und da sind wir jetzt. Es entgleitet uns gerade alle Sicherheiten, auf die wir so gebaut haben. Und damit haben wir so eine Herbstphase, wo das so aus der Hand geht und man versucht noch mit alten Strategien irgendwie da hinzukommen. Also Herbstphase ist auch ein schmerzlicher Prozess, wo uns dann auch klar war, oh mein Gott, so haben wir gehandelt oder oh Gott, so sterben jetzt die Arten. Unwiederbringlich verschwinden jetzt Wesen, Mitwesen. Und dann müssen wir aber dort nicht stehen bleiben, sondern können in den Winter eintreten und die Schaltstelle ist dieser 1. November. Wir nennen das oft das Tor der Ratlosigkeit oder des Nichtwissens. Da sind die Bräuche, wo man aufs Grab geht zu den Ahnen, also da kommt dieser Ahnenraum wieder rein. Also fragen dürfen und bitten dürfen und uns öffnen. Dafür steht der Winter. Darüber haben wir jetzt schon viel gesprochen. Diese Offenheit, diese geistige Offenheit, alles für möglich zu halten und abzulassen von Ängsten oder Pseudo-Hoffnungen, sondern ganz sich zu öffnen. Und daraus entsteht dann ein neuer Frühling aus dem Winter, wo wirklich substanziell Neues entstehen kann, was eben Transformation heißt. Das ist der Unterschied zur Veränderung, wo du nur etwas veränderst, ist Transformation auch eine neue Gestalt, ein neues Bild über das Menschsein, eine neue Klarheit über, wie die Welt aussehen könnte, entstehen kann. Und das passiert jetzt als gesellschaftlicher Prozess nicht in einem, sondern manche Leute sind mehr da, manche mehr da, manche mehr da. Und es ist eher so ein Schwarm, ein verstreuter Schwarm. Und die Frage ist, wohin geht's? Und was wir in unserer Kultur eben haben, die Lineares und diesen Winter oder die Spiritualität, halt diese Art von Spiritualität privatisiert hat, wenn überhaupt, oder sonst abgeschafft, dass wir eine Abkürzung machen zwischen Herbst, dann realisieren wir zwar, es läuft nicht so gut, was ist zu tun, rüber in den Frühling. Und dadurch reproduzieren wir eigentlich, wir haben da neue Technologien und schlag mich tot, aber wir reproduzieren den alten Geist, die alte Art, es zu tun. Und eigentlich ist die Hoffnung oder das wirkliche Transformation geht immer durch diesen Winter zwischen noch, es ist nicht mehr und es ist noch nicht, und den nicht nur aushalten zu können, sondern den produktiv sich zu öffnen, um wirkliche Inspiration oder Visionen zu erhalten, dass dafür gehen wir in unsere Naturspiritualität oder in unsere Arbeit dann, diese Räume zu eröffnen, die dann eben auch gesellschaftliche Relevanz haben.
Also was ich ja bei diesen offenen Räumen mich immer frage, auch teilweise aus eigener Erfahrung, ist ja schon diese Dimension von Macht. Und es ist ja schon so, dass Menschen meiner Erfahrung nach, und ich schließe mich da nicht aus, auch dazu neigen, Macht haben zu wollen. Sie wollen Einfluss nehmen auf Prozesse und auch nicht unbedingt immer mit gewaltfreien und fairen Methoden. Wie siehst du das denn? Wie kann man da in Organisation oder auch auf einer gesellschaftlichen Ebene damit umgehen?
Ich glaube, der Punkt ist wirklich, ist der Winter dabei oder nicht? Weil Winter heißt jetzt in unserem Bild, diesen 1. November ist der Ego tot. Also dass das Ego eben nicht stirbt, aber zurücktritt und wirklich lauscht und horcht. Und das heißt, wenn wir da wirklich hingehen, und das ist Mystik, und davon wieder rauskommen mit Ideen oder Visionen, dann sind die immer gepaart mit Demut. Das ist ein Kennzeichen. Daran erkennst du das. Und wenn jemand nicht demütig ist, sondern dann rumprahlt oder besserwisserisch andere missioniert mit seinen Ideen, dann weißt du, der war nicht im Winter, der ist nicht, das war nicht Mystik, wenn du so willst, der war nicht ganz in dem offenen Raum, weil die Demut immer dazugehört. Und daran erkennen wir, so fürs Ego, für unser Ego, was Kontrolle will, Macht haben will und Angst hat, ist dieser Winter eigentlich eine totale Zumutung. Geht gar nicht. Und darum braucht es offene Räume, es braucht kundige Begleitung, es braucht total viel Fürsorge, wenn ich Prozesse begleite oder Menschen begleite oder Organisationen. Und da kommt das. Ich brauche ein positives Menschenbild und ich muss diese Menschen lieben. Also nicht jetzt ich persönlich, aber aus so einer großen Liebe heraus, sie zu verstehen, diese Macht verstehen, diese Kontrolle zu verstehen, die Angst verstehen, die Ohnmacht zu verstehen und die mit zu umarmen, das hilft, oder das, glaube ich, der einzige Weg. Also eigentlich glaube ich, wir können uns gemeinsam gegenseitig, die Menschen gesellschaftlich und einzeln nur in eine neue Transformation hinein lieben. Und das bricht die Macht.
Okay. Ja. Wenn du sagst, dass der Winter so zentral ist, ist der das denn auch auf einer individuellen Ebene, also in so menschlichen Entwicklungsprozessen?
Ja, also das ist genau das Gleiche. Das wäre das Naturzyklische. Der Winter ist jetzt nicht wichtiger als alles andere. Es ist einfach die Durchgangsstation in diesem offenen Raum, den wir hatten. Aber in unserer Kultur, die linear geworden ist oder exponentiell, wenn du das übersetzt auf die Jahreszeiten, dann haben wir Frühling, Sommer, 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 Sommer. Und dann Kollaps oder Burnout im Privaten. Das heißt, die Natur holt sich diesen Winter schon zurück, aber halt als Kollaps eben. Also das heißt, wir sind ungeübt in Herbst und Winter und im Zyklischen. Und das heißt, da liegt die Betonung unserer Arbeit, aber das ist eigentlich nur, weil wir aus einer Kultur kommen, die das nicht so kennt. Sonst ist der Winter halt eine Phase wie die anderen. Und die Gesetzmäßigkeit des Zyklischen oder in Übergängen durch alles zu durchlaufen, die ist auf alles übertragbar, eben darum auch auf einzelne Entwicklungsschritte oder Reifephasen.
Wäre denn dann so eine Winterphase auch eine Regenerationsphase?
Genau, also du kannst das jetzt auf alle Ebenen legen wieder, wenn wir ein ganzheitliches Spiritualität haben oder Weltbild. Körperlich wäre es Schlafen. Also im Winter mehr zu schlafen oder im Winter korrespondiert mit der Nacht. Also da hat unsere Kultur eben einen Mangel, also ich zähle mich da dazu. Schlaf zu wenig, also das ist dieses Frühling, Sommer, Sommer, Sommer. Ein bisschen Winter schnell wieder von vorne. Also da wirklich auszuruhen. Aber es ist auch die Regeneration in den Emotionen. Das wäre die Heilung. Nennt man das dann. Es ist die Regeneration in den Gedanken, das wäre die Gedanken zur Ruhe zu bringen oder eben abzulassen, um mich wirklich zu öffnen. Und es hat diesen spirituelle Dimension von wirklich lauschen, was das Leben, die Lebendigkeit, wie sie sich hinein heilen und entfalten will, das wären dann die Visionen.
Okay. Okay. Willst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie du zu Naturmystik gekommen bist?
Ja, wir haben eingangs gesprochen und du hast gesehen in meiner Biografie, dass ich Seelsorgerin war, also auch in der katholischen Kirche. Ich habe katholische Theologie studiert, aber eben auch Religionswissenschaft und Ethnologie. Das war das mein Fokus, nicht die Theologie selber. Aber eigentlich fängt mein Weg davor an, mein spiritueller. Also die Prägung war katholisch und so Kirche. Ich bin in Liechtenstein aufgewachsen, aber war viel draußen. Also das Draußensein, das war schon mein Heimathafen. Aber die Schaltstelle war eigentlich vor dem Studium, zwischen Matura heißt das in der Schweiz, Abitur, und Studium bin ich den Jakobsweg gegangen, 1,5 Monate mit einem Freund, eher aus Abenteuerlust als aus spirituellen Beweggründen. Aber da ist dieses Interesse für, wie formt eine spirituelle Wallfahrt, wie jetzt der Jakobsweg ist, Kultur. Also die ganzen Kulturstädte entlang des Weges sind entstanden wegen diesem Weg, wegen des Gehens dieses Weges. Das hat mich total fasziniert. Also da hat das angefangen, Religion und Kultur und Menschen und warum sind wir so und was heißt Religion und was heißt eben dann Naturreligion, weil wir waren immer draußen, das am eigenen Leib zu erleben. Und dann habe ich das studiert, die verschiedenen Religionen, und bin dann mit Leib und Seele Seelsorgerin gewesen. Aber der Ort war nicht der richtige. Das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte, einmal 4 Jahre im katholischen Kontext zu arbeiten. Aber dieses, dass ich Seelsorgerin bin, ich glaube, das ist schon Teil meiner Berufung. Also es kümmert mich. Es kümmert mich, diese seelische, ich sorge mich um die Seele von Menschen, des Kollektiven, der mehr als menschlichen Dimension. Das trifft schon sehr. Und dann von da aus war die Phase, die Stelle zu Ende. Ich wurde Internatsleiterin und dann hatte ich keinen Ausdruck mehr, Rituale zu leiten, und habe dann die Naturrituale entdeckt. Und dann hat das angefangen mit den Jahreszeitenritualen, die zu feiern und die dann zu leiten und das zu lernen und das jetzt zu praktizieren und auszubilden. Das war dann so der Weg. Und gelernt habe ich unterwegs noch chinesische Medizin. Das war wichtig, weil das war ein anderes Weltbild, nämlich ein zyklisches. Das altchinesische Weltbild mit den Elementen. Und das ist das Lebensrad, habe ich da kennengelernt und dann entdeckt, das hatten wir in Europa auch. Und da fing die ganze Forschung an, in Europa die Bräuche zu erforschen und was zeigen die noch im Jahreskreis und von diesem Jahresrad und von diesem zyklischen Weltbild. Und da dann von da aus die Bücher zu schreiben und das zu leben. Das ist so mein Weg in den Raum hinein. Also eigentlich früh angefangen und immer bewusster dann praktiziert und geformt und mittlerweile auch aktiv zu gestalten und immer weiter zu forschen, was denn der Ausdruck davon wäre. Es ist eben keine Religion. Es ist ein Ausdruck der Unmittelbarkeit in den Jahreszeiten, am Ort, wo man ist, mit den Menschen, die man gerade hat.
Hast du denn den Eindruck, wir, wenn man das so sagen kann, oder vielleicht konkreter du, hättest aber gerne sowas wie eine Religion auch, also wie so eine organisiertere, eingebettetere Form, oder glaubst du, das ist auch gar nicht mehr so richtig zeitgemäß vielleicht?
Ich enthalte mich, ob es zeitgemäß ist oder nicht, aber es passt zu der Art von Spiritualität nicht, eine Religion draus zu machen. Und das wäre jetzt wieder, jetzt müssten wir das definieren, religionswissenschaftlich, was eine Religion ist. Bei den Religionsstiftungsreligionen war halt eine Stiftung Buddha oder Jesus oder Mohammed, und dann hat sich daraus ein Gesetzeskodex und eine Anschauung ergeben, der man dann folgt. Und in dieser Naturspiritualität, da ist es die Evidenz, also geht es um diese verkörperte Erfahrung aller Räume in der Einbettung von ihm. Und da macht es keinen Sinn, dass auf diese Weise zu organisieren, wie wir bisher uns organisieren, weil das trifft's nicht. Also wir müssen uns als Netzwerk organisieren, weil das ist das, wie in der Natur Natur sich organisiert. Das sind immer Ökosysteme und so organisiert. Das wird immer mehr, dass wir an den Orten, wo wir sind, feiern und das teilen. Aber das ist ein Netzwerk und das ist nie, also schon gar nicht hierarchisch, also nicht gestiftet und dann hierarchisch, das darf es nicht sein, weil das in der Natur eigentlich nicht vorkommt.
Aber sind nicht manche Tiere auch ganz schön hierarchisch?
Naja, aber das ist eine andere Art von Hierarchie. Es ist nicht eine, die basiert auf Status oder das ist eine Organisationsform dann. Das darf man nicht verwechseln, weil in einer menschlichen Hierarchie ist Gewalt, musst du das durch Gewalt durchsetzen. Die lebt von Gewalt, also das wäre die Definition. Also müssen wir jetzt auch definieren, es gibt eine gesunde Hierarchie. Ja, da hat jemand eine Bedeutung zum Beispiel durch Lebenserfahrung und dann hat sein Wort mehr Gewicht. Und dann ist das eine natürliche Autorität und eine natürliche Hierarchie. Und sowas gibt's in der Natur und sowas gibt's auch unter den Menschen. Aber die herrschaftliche Hierarchie, die gibt's nicht, wo sich eine Gattung durchsetzt und die andere auch vernichtet, bis zur Vernichtung. Das ist nicht auffindbar. Da würde man selber seine Lebensgrundlagen vernichten.
Ja, das machen andere Gattungen nicht, aber andere Gattungen haben in sich schon ganz schön brutale Revier- und Statuskämpfe, soweit ich das verstanden habe.
Ja, das ist Teil des der Art zu überleben. Also das ist, ich gehe nicht von einem Naturbild aus, was romantisiert und wo Überlebenskampf und dass du andere frisst. Das ist Leben.
Ja.
Das ist Leben. Und wir dürfen nur nicht, das war die kulturelle Brille, über die wir gesprochen haben, unsere herrschaftlichen Art miteinander zu sein, dann auf das projizieren. Und zu sagen, der beherrscht jetzt dieses Reich. Nein, die Hirsche kämpfen und organisieren so die Weitergabe ihrer Fruchtbarkeit. Das ist aber kein Kampf wie zwei mächtige Staatsherren, die um Öl, Vorherrschaft und Krieg machen. Das ist was anderes.
Okay, weil dieser Statuskampf zwischen zwei Hirschen letztlich immer noch dem Überleben der Gattung dient.
Ganz genau.
Und das kann man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich den Kalten Krieg anguckt oder auch die aktuelle Rivalität zwischen unterschiedlichen Supermächten, kann man sich das ja nicht, da erscheint es ja nicht mehr um das Überleben der gesamten Gattung
genau.
Mensch zu gehen.
Ganz genau.
Okay. Mhm.
Und diese Differenzierung ist total wichtig. Das hören wir immer als erstes. Ja, aber der Wolf frisst auch das Schaf und so. Ja, logisch, das ist Leben. Leben ernährt sich von Leben. Wir essen auch, um zu leben. Und zum Leben gehört auch das Töten. Aber es ist ein anderes Töten, um zu leben, als ein Töten, um zu vernichten.
Mhm.
Ja.
Okay, vielleicht eine letzte Frage noch an dich. Und es ist auch die Frage meines Podcasts. Was glaubst du denn?
Das ist schwer zu beantworten, weil ich von einem katholischen Glauben geprägt bin, wo man das fragt, was glaubst du? Und dann glaubt man an Gott. Und man glaubt an die Existenz von Gott und richtet sein Leben danach aus. Das kann ich aber so in der Naturspiritualität oder Naturmystik nicht sagen, weil ich diese Art von an etwas glauben, was ich nicht erfahre, aber daran glaube und mein Handeln ausrichte, nicht habe. Weil dieses Körperliche und dieses Inmittensein und dieses in der Wirkung dessen stehen, was wirkt, und interagieren und in Resonanz zu sein mit allem, ist nicht eine Glaubensfrage in diesem Sinn, dass sie sich im Kopf abspielt, ob ich etwas glaube oder nicht, sondern es ist immer, also die Frage wäre in der Naturspiritualität besser, was erlebst du? Was erlebst du? Und da erlebe ich eingebettet sein und Zugehörigkeit und Verantwortung, die aber nicht schwer ist, sondern aus einer Freude und Liebe heraus für meine Gattung und für alle Mitgeschöpfe, die ich geschwisterlich empfinde, hervorgeht als Antwort auf die Existenz, in die wir hineingestellt werden. Das erlebe ich.
Dankeschön.
Ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, was mich sehr hineingeführt hat in das zu erzählen, was im tiefen Inneren ist. Und das hat auch immer ja sehr etwas Intimes und Verletzliches. Und gleichzeitig ist es schön, es wirklich, wirklich zu teilen und damit in Bewegung zu halten und in Bewegung zu bringen.
Das freut mich. Danke nochmal. das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne über den Link in den Shownotes eine Spende zukommen lassen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Und für den schönen Titeltrack geht mein Dank an die sehr gute Band Phantom Horse.